Hallo und herzlich willkommen zu unserer 15. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind
Werner
und Andreas. Und ja, wir freuen uns tatsächlich darüber, gleich nochmal zu Gast bei GESA in Amsterdam zu sein. Wir haben in der 8. Folge darüber gesprochen, über die lösungsorientierte systemische Therapie. Und da hatte der Werner auch schon mal angedeutet, dass die GESA eigentlich so einen speziellen Arbeitsbereich hat. Und da haben wir nachher gedacht, na eigentlich ist es eine schöne Idee, auch darüber mal zu sprechen.
Genau. GESA, dein Thema ist ja die frühe Behandlung junger Menschen mit Psychose. Mhm. Und da arbeitest du ja, und da dachten wir, das wäre eigentlich auch ein spannendes Thema, über den man mal gut berichten könnte. Mhm. Du arbeitest im VIP-Team, das ist ein VIP in der Uniklinik Amsterdam. Und VIP heißt in diesem Fall, ich versuch's mal, du musst das gleich als niederländisch sprechende Kollegin richtig sagen, frühe Interventie bei Psychose, also frühe Intervention bei Psychose, sag das mal richtig.
Frühe Intervention bei Psychose.
Ach, so halb habe ich es da getroffen.
Jetzt arbeite ich nur mit Ihnen zusammen, aber es kommt aus unserer Abteilung.
Okay, das heißt, du arbeitest da zusammen, aber du bist kein Teil dieses VIP-Teams?
Das VIP-Team war Teil unserer Abteilung und ist vor 11 Jahren aus der Abteilung entstanden. Aber mittlerweile, wir arbeiten damit sehr eng zusammen.
Okay.
Aber ich arbeite in der Klinik.
Okay. Aber du kümmerst dich auch um die frühe Behandlung der Menschen mit Psychose sozusagen.
Ja.
Ja, das ist ein wichtiger Schwerpunkt. Ist vor in den 90er Jahren hat man in Australien begonnen, sich damit zu befassen. Da sind verschiedene Einrichtungen auch in Europa entstanden. In Deutschland gibt es eine Einrichtung, die heißt ähnlich, die nennt sich Fritz. Und Fritz ist ein Akronym, was fast das gleiche bedeutet wie VIP auf Niederländisch. Das heißt Frühintervention und Therapiezentrum. Das ist in Berlin und da ist Dorothea Jeckel und Professor Andreas Bechtdolf. Das steht auf unserer Agenda, die müssen wir auch noch kontaktieren. Aber schön, dass wir heute sozusagen den Amsterdamer Ansatz mal kennenlernen.
Sehr gerne.
Wo du arbeitest oder mit denen du eng zusammenarbeitest. Und vielleicht erzählst du einfach ganz von Anfang an, ein junger, an Psychose erkrankter Mensch braucht Hilfe. Ja. Was wäre der erste Schritt, was du sozusagen dann machen würdest?
Der erste Schritt, den wir machen, oder ich muss dazu sagen, die Abteilung gibt es schon seit 83.
Okay.
Ich wusste nicht, dass wir so früh dabei waren.
Ich dachte immer, die Australier in den 90ern, Wahnsinn.
Aha, 83. Und es richtet sich die Abteilung auf sowohl die Diagnostik als auch die Behandlung von jungen Erwachsenen und Jugendlichen mit einer ersten Psychose, also im Schnitt zwischen 17 und 27, der Durchschnitt so 20, 21 Jahre alt. Und das Spezifische ist einfach, es gibt genug Studien, die beweisen, je besser die Behandlung und je früher die Behandlung einsetzt und dann auch lange beibehalten wird, umso besser sind die Therapieergebnisse. Also umso mehr erhält derjenige sein normales Leben. Genau, und im Schnitt, du hast das VIP-Team erwähnt, im Prinzip richten wir uns auf die ersten 3 Jahre der Psychose, also wirklich die Frühbehandlung.
Okay. Ja. Also euer Ziel ist es, wenn eine Psychose ausbricht, dass die Menschen jetzt nicht, junge Leute dann nicht Jahrzehnte im Kinderzimmer versauern und die Eltern sagen, hier, unser Sohn, unsere Tochter, die verlässt das Zimmer nicht mehr, macht dann eine
Pubertät. Sache,
sondern ihr möchtet möglichst früh daran gehen.
So früh wie möglich, genau. Also letztendlich passiert es natürlich doch. Ich bin auch Teil des Teams für die Diagnostik. Das heißt, dann regelt der Psychiater oder Arzt bzw. Psychologe mit dem Klienten selber und ich oder einer meiner Kollegen mit den Eltern. Das wird auch explizit getrennt, um so viel Informationen wie möglich zu kriegen, um auch genau zu sehen, wo kommt die Psychose jetzt her. Es gibt ja genug andere Ursachen aus Schizophrenie noch. Und da hört man tatsächlich, ich muss sagen, dass mich die Gespräche immer sehr berühren. Denn dann hört, genau wie du sagst, hört man von den Eltern, dann heißt, er hat er noch seinen Doppelnamen und man merkt schon ungefähr, wie viel Hoffnung in diesenjenigen gesetzt wurde. Dann die Grundschule läuft noch gut, Gymnasium und irgendwann geht's schief. Und oft haben die Eltern erst noch das Gefühl, ach, das ist ja normal, dass ein pubertierender Jugendlicher sich zurückzieht oder an seinem Computer sitzt und gamet. Und dass dann eher im Rückblick dann deutlich ist, dass das eigentlich schon prodromale, also schon frühe Symptome der Psychose waren. Mhm.
Und dann geht so ein Team in die Familie rein, oder verstehe ich das richtig?
Also oder kommen die Leute selber zu euch? In der Klinik, also wir sind wirklich spezialisiert drauf. Das heißt, wir haben im Prinzip eine klinische Aufnahme von 6 bis 8 Wochen, wobei die Besonderheit ist, dass es eine offene Station ist, wo die Klienten am Wochenende nach Hause gehen. Also die gehen Freitag wieder in ihre normale Umgebung und kommen Sonntag wieder. Und danach 6 bis 8 Wochen tagesklinisch, aber es gibt eine sehr enge Einbindung der Familien von Anfang an. Das heißt, in deren Rahmen kommen die Familien eher zu uns. Und das frühe Intervention bei Psychose-Team, was du erwähntest, die machen ab der Entlassung bei uns weiter und die gehen tatsächlich, treffen denjenigen am Arbeitsplatz, im Wohnzimmer oder wo auch immer oder im Café auf der Straße.
Dann sag mal, was deine Rolle genau ist. Das heißt, es wird unterschieden zwischen dem engeren WIP-Team, frühe Intervention bei Psychose.
Wir sind die Sorglein für Psychose, also die Abteilung für frühe Psychose in der Klinik.
Okay. Und du bist dort als Ergotherapeutin?
Als Ergotherapeutin und IPS-Jobcoach oder IPS.
IPS-Jobcoach, genau. Das heißt, IPS möchte ich kurz erklären, wird später nochmal Thema, nennt sich Individual Placement and Support, hat Parallelen zu dem Jobcoaching-Ansatz, den wir in einer der früheren Folgen schon mal vorgestellt haben und wird auch nochmal Thema sein. Wesentliche bei IPS-Ansatz ist, dass es zu einer sofortigen Platzierung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kommt, also im Gegensatz zu langem Vortraining in Behindertenwerkstätten oder in klassischen Arbeitstherapien und dass man am Arbeitsplatz trainiert. Genau. Extra Thema, aber das ist sozusagen ein Schwerpunkt im Rahmen der Behandlung der Menschen mit jungen Menschen mit Psychose.
Ja, und was mir sehr gefällt oder eine der vielen Dinge, die mir sehr gefällt an meiner Arbeit, ist, dass es eigentlich von Anfang an Hand in Hand geht. Eigentlich in dem Moment, wo jemand aufgenommen wird bei uns, sind sie oft noch floride psychotisch. Aber eigentlich ab der ersten Woche machen wir als Jobcoach schon den ersten Kontakt. Okay. Wir sprechen mit demjenigen darüber, was er wollen würde, was die Anamnese ist, beruflich oder schulisch. Und wo er wieder hingehen würde. Das ist, als ich anfing, ich bin seit 13 Jahren jetzt in den Niederlanden, da war es noch anders. Da fügten wir uns erst ein in der Tagesklinik. Davor war es wirklich eine Kreativgruppe, die wir als Ergotherapeuten gemacht haben. Aber jetzt seit unserer IPS-Weiterbildung vor 10 Jahren sind wir wirklich ab Woche 1 dabei. Und das Feedback der Klienten ist einfach auch sehr positiv. Okay. Dass selbst wenn es in dem Moment vielleicht noch nicht geht, um direkt morgen arbeiten zu gehen, aber es geht einfach direkt um die Hoffnungen und Träume und Wünsche derjenigen. Und da haben auch Interviews mit psychotischen Jugendlichen gezeigt, dass die Ziele verändern sich nicht. Die werden vielleicht ein bisschen angepasst, aber die haben dieselben Ziele wie ihre gesunden Gleichaltrigen. Die wollen auch eine Arbeitsstelle, die wollen eine funktionierende Beziehung, die wollen ein Studium abschließen oder eine Ausbildung abschließen und da fügen wir uns eben ein.
Also wenn ich die richtig verstanden habe, diese Menschen kommen zu euch ins Klinikum, weil Eltern sich Sorgen machen, weil Nachbarn irgendwas bemerken oder wie auch immer.
Unterschiedlich. Zum Teil gezwungene Aufnahmen, zum Teil freiwillig, ganz, ganz unterschiedlich. Okay. Oder eben übers diagnostische Zentrum, dass wir es auch empfehlen, dass jemand aufgenommen wird.
Okay. Und dann kommen die relativ früh schon zu dir. Das war früher mal, wenn ich richtig verstanden habe, eine klassische Ergotherapieabteilung, die erst später eingesetzt hat. Aber ihr setzt relativ früh schon ein und redet ganz...
Schon ab der ersten Woche. Also wir in der Teambesprechung in der zweiten Woche schon erwartet, dass wir denjenigen gesprochen haben. Also es ist eigentlich wirklich einer der wichtigen Pfeiler. Neben der pharmakologischen Behandlung ist eigentlich Jobcoaching wirklich eine der größten oder wichtigsten Punkte und der Familienbegleitung. Also wie gesagt, wir haben Familienbegleiter im Team. Die Eltern werden auch in motivierender Gesprächsführung ausgebildet und so weiter. Und auch da gibt es wieder eine schöne Studie, dass der Drogenkonsum der Jugendlichen abnimmt, wenn die Eltern in motivierender Gesprächsführung ausgebildet sind.
Okay. Und das heißt, du würdest dich sehen als, wie bezeichnest du dich, als IPS-Coach? Oder als Ergotherapeut, oder als Jobcoach?
Jobcoach und Ergotherapeut ist wirklich eigentlich meine Hauptrolle. Aber was ich schön finde, ist, in der Tagesklinik bieten wir 3 Gruppen an. Und dann ist es auf der einen Seite wirklich kognitives Training, was eigentlich schon immer auch eins meiner Lieblingsthemen war. Und da wenden wir ein Programm an, da haben wir uns schon öfter drüber, auf den Kongressen drüber unterhalten, aus Amerika, was sich Fokus darauf, auf die kognitiven Bereiche, die bei Schizophrenie angetastet sein können oder problematisch sein können, die aber gut trainierbar sind. Das heißt, es ist ein 12-wöchiges, sind Module, die darauf fokussen, das ist eine Gruppe. Die zweite Gruppe ist eine Art Assertivitätstraining, aber das machen wir auf Basis von Acceptance and Commitment Therapy, also auch wieder eine Psychotherapieform. Und die dritte Gruppe ist Bewerbungstraining, wie gehe ich um mit Stress, also allerlei Themen, auch die die Gruppe selber anträgt, was kann eine Rolle spielen bei Arbeit oder Studium. Auch was sage ich über meine Psychose, will ich was sagen, was könnte ich sagen, das ist ein Programm aus London, Conceal or Reveal, also Coral.
Das sind also alles so manualisierte Programme, die dann mit durchstellen.
Haben wir einen ganzen bunten Blumenstrauß wieder neuer Themen. Ja. Genau. Akzeptanz und Commitment-Therapie.
Ihr dürft immer wieder kommen. Amsterdam ist so schön.
Nee, überhaupt das Thema, manualisierte Programme anzuwenden, ist an sich schon eine wichtige Richtung in der psychiatrischen Versorgung, auch in der Ergotherapie.
Genau. Und was halt gut ist, ist, dass wir parallel, wir sind 3 Jobcoaches für die Abteilung. Das heißt, jeder der Klienten hat von Anfang an einen festen Ansprechpartner und es ergänzt sich mit den Gruppen einfach sehr gut.
Ja. Was unsere Hörer vielleicht sehr interessiert, wie sieht es aus? Du machst ja nicht nur die manualisierten Programme, sondern du führst individuelle Erstgespräche mit den Menschen, die erstmalig zu euch kommen und wo es um so das Thema Beruf, Betätigung, Ausbildung, das ist sozusagen dein Schwerpunktthema.
Ja.
Mach mal so ein paar praktische Beispiele. Worum geht es denn da? Worum könnte es da gehen? So, das ist jetzt nur so ein Überbegriff.
Ein Teil ist der klassische quasi Lebenslauf oder alles, was auf dem Leben drauf stehen könnte natürlich. Dann die Arbeitserfahrung, die Ausbildung, wie jemand da hängt. Aber was mich natürlich dabei noch viel mehr interessiert, ist zu gucken, welche Stärken, welche Ressourcen hat derjenige, die er einsetzen kann, was nützt ihm und auch schon, was steht ihm noch im Weg. Also was sind die, oft lande ich da dann über den Umweg doch wieder bei Themen, die auch der Arzt oder Psychiater diskutiert mit demjenigen, dass vielleicht mit Medikation einerseits es vielleicht besser gelingt zu arbeiten, aber andererseits das frühe Aufstehen zum Beispiel schwieriger ist oder wie auch immer. Also das heißt, die Themen mittlerweile seit gut 2 Jahren auch wieder auch Teil aus Handeln gegen Trägheit, eben zu sehen, dass das soziale Netzwerk wirklich aufzudröseln, zu gucken, was macht derjenige, was unternimmt er mit anderen und ganz klar die Ziele. Also ich bin aus Folge 8 lösungsorientierte Therapeutin, sprich mein Fokus ist eigentlich immer, was will derjenige stattdessen, was will er erreichen und wie können wir da hinkommen.
Und ich glaube, dass das mit den Zielen, das passt gut zur Folge 8, aber auch zu Handeln gegen Trägheit, ist, wenn man bei dem systemischen, lösungsorientierten systemischen Arbeiten war ja einer der Hinweise, der Patient ist immer motiviert. Mhm. Wenn das anders aussieht, stimmt das Ziel nicht. Und ich glaube, was du ganz deutlich auch jetzt nochmal gezeigt hast, ist, es geht darum, wirklich den Klienten auch zu fragen, was er denn erreichen will. Und es geht also auch schon hier wieder um einen sehr individuellen Ansatz, wo man versucht, erstmal das Gegenüber zu verstehen und vielleicht sich das Gegenüber oder der Klient sich dann auch besser versteht und daraus auch quasi so eine intrinsische Motivation für die Therapie zu entwickeln, weil wenn es um seine Ziele geht und man die wirklich gefunden hat, dann bewegt sich vielleicht auch was und dann verzichtet man vielleicht auch auf was einem sonst, ich sag mal, vielleicht aufs Kiffen oder was auch immer, weil man vielleicht verstanden hat, dass man sonst das eigene Ziel nicht erreicht.
Ja, sicher. Und ich muss sagen, in der Corona-Zeit oder im Lockdown, der hier etwas sanfter war, aber der trotzdem eigentlich unsere komplette Arbeitswelt ging nach Hause, denn unsere Klienten sind natürlich genau die Zielgruppe, die es nicht unbedingt einsieht, dass Abstandsregeln eine Rolle spielen. Das heißt, wie ich gerade noch so betont habe, diejenigen, die normalerweise am Wochenende nach Hause gehen durften, das heißt, wer zu krank war, der durfte am Wochenende auch nicht mehr nach Hause gehen. Okay. Und alle anderen mussten nach Hause.
Ja.
Und es ist mir mit einem Klienten passiert. Ich habe in der Zeit, wie so viele Leute, natürlich gemultitaskt, hatte auch meine eigenen Kinder hier und bin sehr gut drin geworden, Hintergrundgeräusche auszublenden. Bis dorthin, dass ich nicht gemerkt habe, dass einer meiner Klienten nebenher am Gamen war. Er hat mit mir geredet, mit seinem einen Bildschirm. Und ich habe das Rauschen einer Waschmaschine oder irgendwas anderem zugeschrieben.
Das war jetzt aus einer Zoom-Konferenz, oder was wurde gerade
gemacht? Naja, Zoom dürfen wir nicht, Microsoft Teams, genau. Teams aber dann aus der Konferenz. Und ich habe da er ja sowieso wenig oder sehr kataton war zu dem Zeitpunkt noch, der war einfach noch sehr krank, habe ich auch den fehlenden Blickkontakt am Anfang akzeptiert. Und irgendwann dachte ich, was macht er denn da? Oder was machst du denn? Ich bin am Game. Und dann habe ich versucht, dass auch wieder das, was der Klient selber sieht und was ich sehe, ich habe das Gefühl, um Gottes Willen, dieses jetzt sowas bringt überhaupt nichts. Habe dann gemeint, naja, mich lenkt es ab, dann machen wir nochmal einen neuen Termin, habe aufgelegt und kriegte 3 Minuten später eine WhatsApp mit der Frage, wann denn der nächste Termin sein. Das heißt, ich glaube, für ihn war es von Anfang an, wir haben im Nachhinein nochmal drüber geredet und hat er sich fürchterlich drüber amüsiert. Es war ein aus Versehen, dass er nebenher gegamed hat, aber trotzdem waren die Gespräche ganz wichtig. Aber es war zu dem Zeitpunkt, wo er einfach, vielleicht könnte man sagen oder hätte man früher gedacht, noch zu krank, um über Jobcoaching zu reden, aber ihm war es einfach total wichtig.
Und dann hat er aufs Game verzichtet am nächsten Termin? Oder?
Er kam auch einmal rein und hat Pokémon gejagt. In meinem
Zimmer. Das war dann live. So.
Das war live, als wir wieder durften im Juni. Aber nichtsdestotrotz, was ich damit eigentlich auch sagen will, er hat sich sehr ernst genommen gefühlt. Auch wenn diese Gespräche am Anfang, das ist auch IPS, das ist, am Anfang wollte er Producer werden, hatte aber noch nie ein Musikstück fertig produziert. Und nichtsdestotrotz ist es eben auch meine Arbeit darin, ihn zu begleiten, mit ihm wirklich rauszusuchen. Was brauchst du denn? Was ist für die Producer-Ausbildung?
Genau, was wäre denn bei sowas? Es kommt nämlich ganz häufig vor, dass dann im Rahmen, gerade bei jungen, psychosekranken Menschen, das dann völlig irrational. Ich will jetzt Spiele professioneller Gamer werden.
Oder Producer oder
Musiker oder so irgendwas.
Aber
wie gehst du damit um, wenn das ein Ziel ist?
Was ich mit demjenigen gemacht habe, ist ganz klar, ja, daran mitzugeben, klingt sehr passiv, sondern habe wirklich aktiv mit ihm geguckt, was sind die Voraussetzungen, und dann ist es ein total anderes Gespräch, als wenn ich von vornherein sage, was ein Unsinn, du hast doch noch nie was gemacht, sondern mit ihm das zu untersuchen, das ist ein ganz intelligenter junger Mann. Okay. Das heißt, der hatte eigentlich auch schon Plan B und C. Das heißt, ich habe in der ersten Sitzung auch gefragt, es war auch, die Zeit hat mir in die Hände gespielt und eigentlich war auch die Deadline für die Anmeldung schon vorbei. Das heißt,
also die Realität holt es dann schon rein, dann, dass du sagst,
genau,
okay.
Ja, natürlich, aber ich habe auch mit ihm geguckt, was Plan B und C sein könnten, und da waren deutlich realistischere Ziele. Aber selbst wenn, wer bin ich denn? Um zu entscheiden, dass der nicht Producer werden kann. Wir haben schon berühmte Fußballer, wir haben alles Mögliche schon behandelt, und das kann ja sein.
Das heißt, es kommt darauf an, sich auf die Welt des anderen reinzubegeben. Nicht der Affe zu sein, der einen Fisch retten will und auf einen Baum sitzt.
Genau.
So, aber da ist wahrscheinlich die ganze Kunst sozusagen, da sich reinzubegeben und oder dem Impuls zu sagen, naja, Producer ist ja jetzt ein bisschen Quatsch und so, sondern tatsächlich zu gucken, okay, was bedeutet das, was gibt es da für Ausbildungseinrichtungen?
Lebenswelt. Ich denke, dass es sehr viele 20-Jährige gibt, die sehr gerne, und auch da ist auch in unserem diagnostischen Zentrum, was ich sehr spannend finde, ist immer wieder auch in der Intake-Besprechung, wenn das alle Daten zusammengetragen wird, das auch zu relativieren. Natürlich kann das ein, wie viele Teenager wollen berühmt werden, wie viele werden es tatsächlich? Warum sollte das bei psychotischen Jugendlichen anders sein?
Und bei Einzelnen klappt es ja auch. Genau. Und warum nicht gerade auch bei demjenigen? Genau. Ne? Weil es ist ja bei allen gleich befremdlich erstmal vielleicht das Ziel. Egal, ob man eine Psychose hat oder nicht. Aber nur weil jemand jetzt vielleicht eine Psychose hat, dann direkt da die von außen die Notbremse zu ziehen und zu sagen, ja, das geht jetzt aber irgendwie nicht.
Naja, und vor allem dann verliere ich ihn. Dann ist die Beziehung schon früh erledigt. Und letztendlich geht es mir ja darum, denjenigen drin zu begleiten. Ich habe sowieso eine begrenzte Zeit durch die ungefähr 12 Wochen oder 16 Wochen, die ich jemanden begleiten kann. Das heißt, in dem Teil geht es mir vor allem auch ums Selbstvertrauen und erste Schritte zu setzen oder setzen zu lassen.
Ja, denn wenn du den Menschen da abholst, wo er ist, dann belässt du ihm auch die Hoffnung. Und die Hoffnung, die hilft ja bei der Therapie. Und
Hoffnung hilft heilen.
Ja. Wobei die Hoffnung, es kann auch immer andere Ziele sein. Die Ziele können sich, es muss nicht, Hoffnung muss nicht starr sein, immer auf eine Sache bezogen, sondern vielleicht hofft er jetzt, ein anderes, realistischeres Ziel zu erreichen, weil du ihm bei dem ersten Ziel...
Aber das ist jetzt Recycling.
Recycling,
ganz was anderes, aber trotzdem ist er zufrieden weggegangen. Also letztendlich geht es mir dann vor allem um die Beziehung.
Naja, und ich denke, dass Hoffnung hilft allen, war so eine kleine Anspielung an Recovery. Und ein Recovery-Aspekt ist auch, dass das Leben ja nicht linear verläuft. Also nicht nur das Leben von Menschen, die eine Erkrankung haben, läuft nicht linear, sondern generell alle unsere Lebensgeschichten laufen nicht linear. Und auch wahrscheinlich erinnert man sich selber an eigene Ziele, die man verfolgt hat und wo man unterwegs auf eine völlig andere Sache gekommen ist und die war total super. Und ich glaube, genau so muss man das auch sehen, dass man tatsächlich auch mal so ein Ziel ernst nimmt und sich auf den Weg macht. Und weil man auf dem Weg dann vielleicht irgendwo rechts und links abbiegt, ohne dass man irgendwas vermisst oder das Ziel aus den Augen verloren hat und total glücklich ist mit etwas, was sich ergeben hat, was man vorher gar nicht so hätte formulieren, artikulieren oder wissen können. So.
Ja, und ich sehe darin meine Rolle als Therapeut wirklich nur die richtigen, oder die richtigen Fragen stimmt nicht, sondern einfach Fragen zu stellen und zu versuchen, es zu verstehen und eben die Hoffnung auszustrahlen. Und wie gesagt, ich kann das nur ehrlich betonen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen würde, hier mit euch zu sitzen und zu reden, wenn ich nebenher in meinem Kopf beschimpft würde, das Gefühl hätte, da hinten ist gerade ein rotes Auto vorbeigefahren, Andreas hat einen roten Pulli an, das muss doch was bedeuten, dass mein Hirn noch nebenher mit allerlei psychotischem Gedankengut beschäftigt.
Und noch Gamen parallel.
Und noch Gamen oder Pokémon jagen. ich habe da Bewunderung. Ja. Oder ich empfinde dafür sehr viel Bewunderung. Ja. Das heißt, ich brauche es nicht zu spielen. Also es muss ja schon das Objektive sein, dass ich es wirklich so meine. Und so, ich liebe diese Arbeit gerade, weil die Pläne zum Teil hirnrissig erscheinen oder einfach nicht jeder dasselbe will, sondern der eine will sein Masterstudium fertig machen und der andere will Producer werden oder Fußballer oder was auch immer. Ja.
Ja, vielen Dank, Gesa. Das war ein toller Einblick in die frühe Behandlung von psychosekranken Menschen, wie sie hier bei euch in Amsterdam im VIP-Team, wo du ja nicht im engeren Sinn dazugehörst, aber bei euch in dem AMC, Akademisch-Medisch-Zentrum, wie das heißt, durchgeführt wird. Und wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, du hast diesen ganzen Ansatz und auch eure Abteilung ganz gut beschrieben in dem Buch Produktivität und Teilhabe am Arbeitsleben vom Schulz-Kirchner Verlag. Also wer es mal googeln möchte, da ist es auch andere Themen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind da gut beschrieben, aber unter anderem in einem Kapitel auch diese Arbeit. Ja, herzlichen Dank, Gesa, für diese Einladung.
Das war die 15. Folge unseres Podcasts Psychiatrie im Alltag. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn abonniert, dann verpasst ihr keine Folge. Etwa alle 4 Wochen versuchen wir eine Folge bereitzustellen. Und ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass wir mit unserem gemeinsamen Gespräch auch wieder ein paar Denkanstöße gegeben haben. Ich glaube, die Denkanstöße waren diesmal auch wirklich nochmal vielleicht auch immer so die eigene, wenn man in so einer therapeutischen Rolle ist, auch nochmal drüber nachzudenken. Wann steigt man eigentlich aus oder fährt man besser immer mit in den Gedanken? Lässt man sich auch mal drauf ein ist vielleicht eher der Fragende? Ich glaube, das war nochmal so was Wichtiges, der Fragende, der versucht, das Gegenüber zu verstehen und vielleicht versteht sich das Gegenüber dann auch besser.
Darf ich eine kleine Anekdote dazu noch erzählen?
Gerne,
dann erzählst du.
In einer meiner ersten Wochen, mein Niederländisch war mäßiger zu dem Zeitpunkt, als ich anfing 2008. Und mein Auftrag in der Abteilung war in dem Moment mit einer schizophrenen Patientin, auch wirklich chronisch schizophrenen Patientin, ihr Zimmer aufzuräumen. Das war mein Auftrag.
Jetzt sind wir im Krankenhaus da.
Genau, ja. Und ich habe versucht, das in einfachen Worten zu erklären, aber das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht einfach, weil ich vieles umschrieben habe. Also ein Tisch war ein Ding mit 4 Beinen. Also ich wusste einfach noch nicht alle Vokabeln. Und das war eine Klientin, die immer ihren unsichtbaren Freund neben sich hatte. Die redete halt ganz gern mit dir und dann mit der Luft. Und ich merkte schon, es klappte nicht, das mit dem einfachen Niederländisch. Und dann guckte sie mich an, guckte fragend in die Luft und meinte, ich habe keine Ahnung, was sie sagen will, aber sie scheint lieb zu sein. Und das war das schönste Kompliment. So ein direktes Kompliment zur therapeutischen Beziehung habe ich nie mehr bekommen.
Okay, das ist unser Schlusswort. Wir sagen dir, wir haben zwar Ahnung, was du sagen willst, aber sie scheint lieb zu sein.
Ja, danke schön.
Bis bald. Tschüss, Gesa.
Tschüss.
Tschüss.